Schön, dass Sie einen Schirm dabei haben, weil falls mal rausgehen, ich habe keinen dabei, dann gehe ich einfach bei Ihnen mit und dann Schirm. Also herzlich willkommen in Speyer.
Wie das so ist mit Reisejournalisten oder sagen wir besser mit Journalisten. Der Zeitplan der Recherche ist eng. Umschauen, Fragen ansehen, Fotos machen und Interviews führen. Am besten alles in 2 Stunden. So zumindest kürzlich in Speyer. Ein Einblick in den Tourismus, ein Schlendern entlang der Maximilianstraße zum Dom, Ehrfurcht und weiter. Denn das Spezialprogramm führt direkt zu dem Ort, an dem die meisten Männer und auch eine ganze Menge Frauen mit dem Träumen beginnen. Deutsches Reiseradios Podcast 296 mit Rüdiger Ihlmann und einem Ausflug ins Technikmuseum von Speyer. Es warten eine über den Dächern schwebende Lufthansa Boeing 747-200, ein Großraumluftfrachter ukrainischer Bauart. Es geht zum Mond und wieder zurück und das ist noch lang nicht alles. Einziges Handicap, wir werden einiges nicht sehen können, denn es gilt wieder mal Überschallrecherche. Eine gute Stunde bleibt nach Ankunft. Michael Baumgart, der Mann ohne Schirm vom Anfang, verspricht als unser Guide fast alles zu geben. Treffpunkt, Kasse, Eingangshalle und los.
Wir haben 2 Technikmuseen in Deutschland, die zusammengehören. Einmal ist es Sinsheim. Sinsheim wurde vor mehr als 40 Jahren gegründet. Und was ja das Besondere ist, in Sinsheim haben wir 2 Concordes stehen. Ja? Also einmal die französische Concorde und die russische Tupolev 144. Und als in Speyer dieses Gelände frei wurde, wir hatten 3 französische Kasernen in Speyer. Und dieses Gelände war die größte Kaserne in Speyer, das war das sogenannte Quartier Martin. Und auch das große Gebäude, was Sie da vorne sehen, das gehört zum Museum noch dazu. Da sind alte Orgeln drin, da sind alte Uniformen drin. Und wer Lindenstraße-Fan ist, ne? Wir haben da auch 3 Originalsitze der Lindenstraße. Dann wurde Speyer, wie gesagt, gegründet, 1991. Und wir gehen auch gleich in die lila Halle rein, die ist aber nicht lila, ja, sondern die kommt aus Lille in Frankreich, aber dazu auch noch gleich mehr. In Speyer werden seit über 100 Jahren Flugzeuge gebaut oder Teile von Flugzeugen. Ja. Wir haben ja die Pfalz Flugzeugwerke in Speyer, weiß ich, ob Sie das wissen. Ja, die haben ja ganz viele verschiedene Namen gehabt. Die hießen am Anfang Pfalz Flugzeugwerke, jetzt wieder. Und dazu später aber mehr. Wenn Sie mal nach oben schauen, ist schon mal gleich das erste interessante Teil hier, dieser Ride Flyer, den Sie da oben sehen. Ja. Diese 2 Jungs hier, die ja früher Fahrräder gebaut haben, die haben 1903 die Physik verändert, weil die sind dann geflogen nach dem physikalischen Prinzip, ich bin schwerer als Luft. Und vorher war es das physikalische Prinzip, ich bin leichter als Luft, ja? Heißluftballone. Ja? Den Kindern erklärt man das immer schön, warme Luft steigt nach oben. Und die 2 Jungs haben gedacht, nein, ich will selber steuern. Und die haben dann eben das geschafft mit einer Tragfläche, mit einem 12 PS Motor. Die haben 2 Propeller hinten dran, 2 Holzpropeller. Und die haben das wirklich geschafft, so die ersten Flüge zu machen, die ersten kurzen Sprünge zu machen. Ja? Und was auch sehr interessant ist, wir haben jeden Tag ein Schiff in Speyer, wo Amerikaner auch drauf sitzen. Ja? Die fahren dann von Amsterdam nach Basel. Und die wissen zum Beispiel alle nicht, hat doch kein einziger gewusst, vielleicht wissen Sie es, dass Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond war, ein kleines Stück vom Propeller und ein kleines Stück von der Tragfläche in seiner Tasche hatte, als er die ersten Schritte auf den Mond gemacht hat. Sagt dann immer, seht ihr, ihr müsst nach Deutschland kommen, um ein bisschen amerikanische Geschichte zu lernen. Ja? Sind Sie nicht immer so amused, aber es ist so. Gut, wir haben nur eine gute Stunde Zeit, deswegen müssen wir so ein bisschen uns sputen. Darf ich mal kurz Ihre Eintrittskarte sehen? Sie sehen, hier ist ein Barcode drauf. Ja? Der Barcode muss nach unten. Wir gehen so durch 3 Drehtüren durch. Unten sind 2 Pfeile und da einfach den Barcode draufheben. Und dann gehen wir mal in die Halle rein, ja?
Erster Stopp. Ein, naja, sagen wir mal etwas ausgefallenes Automobil.
Was wir hier sehen, ist der sogenannte Mavis. Der Mavis ist ein Rahmen, der Rahmen ist ein Packard Bentley von 1930. Und jemand, dieser Chris Williams, der war verrückt genug, hier einen Motor einzubauen, der vorher in einem Torpedoboot drin war. Wenn Sie sich mal umdrehen, da sehen Sie den Motor in seinem Originalzustand. Ja? So, dieser Motor hat 1500 PS, 12 Zylinder, 42 Liter Hubraum und braucht 15 Liter Sprit pro Minute. sind 3,5 Gallonen ungefähr, habe ich gelernt. Ja? So, und was Sie hier außen sehen als, als Torpedo, ist praktisch einer der Tanks. Und Sie sehen, der Motorblock ist so massiv, sehen Sie, dass das Lenkrad schief ist, weil die Konten sind anders nicht um den Motorblock außen rum gekommen mit dem Lenkgestänge. Ja? Deswegen ist dieses Lenkrad schief. Der hat 200 Liter ungefähr. Wenn er 15 Liter braucht, der fährt 12 Minuten, 13 Minuten und dann ist rum. Der fährt da hier 5 Runden und dann ist gut. Ja? Dann muss er wieder nachgetankt werden. Ja? Okay, so, jetzt gehen wir mal in die Halle raus. Das Museum ist ein eingetragener Verein. Wir haben einen Museumspräsidenten und dieser Verein ist der Träger dieses gesamten Museums. Einige Teile sind auch immer noch in Privatbesitz. Also man muss sich nicht wundern, wenn da noch einmal hier so ein Auto mal fehlt und der Besitzer das vielleicht mal holt, weil er vielleicht auf irgendeinem historischen Rennen dran teilnimmt. Aber ansonsten sind die Sachen alle hier und sind da im Eigentum des Museums. Ja? Man kann auch Mitglied werden. Mit der Mitgliedschaft hat man dann auch unbeschränkten Zutritt. Aber ansonsten gibt es keine staatlichen Förderungen.
Da wären wir dann. Die Lille Halle ist gleichzeitig riesengroß und völlig zugestellt mit Exponaten.
Diese Halle ist eigentlich das größte Einzelexponat im ganzen Museum. Und eigentlich sage ich immer, diese Halle passt wie die Faust aufs Auge für dieses Museum. Ne? Passt super schön dazu. Und diese Halle hat aber eine bewegte Geschichte, weil diese Halle ist ursprünglich in Lille in Frankreich gebaut worden. Als damals 1900 die in Speyer angefangen haben, sie sagen, so, wir wollen das Flugzeug bauen, was die Amerikaner oder die Franzosen können, das können wir in Deutschland auch. Dann haben die das Gelände gehabt, aber sie haben kein Material gehabt, um eine Halle zu bauen. War Anfang des Ersten Weltkrieges, was haben die Deutschen gemacht? Haben in den besetzten Gebieten geguckt, haben in Lille in Frankreich diese Halle gesehen. Und die Franzosen waren ja damals schon bekannt für ihren filigranen Stahlbau, ne, was sie ja auch im Eiffelturm gezeigt haben. So, was haben sie gemacht? Die haben diese Halle als Kriegsbeute requiriert, haben die Halle nach Deutschland abgebaut, komplett abgebaut, hierher gebracht, wieder aufgebaut. Und haben hier ab 1914 haben die hier Flugzeuge drin gebaut. Es war der drittgrößte Produktionsstandort Deutschland. Und man weiß nicht genau, war es der Bahnhof in Lille oder war es ein Industriegebäude. Weil sehen Sie die Schienen auf dem Boden? Gucken Sie mal, da sind die Schienen. Ja? Und hier ist die zweite Schiene. Also die sind hier wirklich mit den Lokomotiven reingefahren und haben hier den Nachschub gebracht für den Flugzeugbau. Ja? Der Flugzeugbau hat in der Mitte stattgefunden. Ja? Also sehen Sie, sind so viele Sachen, wir können ja 5 Stunden verbringen und haben noch nicht alles gesehen. Ja?
Und da gibt es nicht nur einfach alte Autos zu sehen, es warten an jeder beliebigen Ecke Überraschungen. Eben noch eine U-52 an der Decke und hier, was ist es? Ein VW-Käfer?
Die meisten, die kommen, sagen immer, oh, ein Käfer. Aber es ist wirklich ein Mercedes. Das ist einer der wenigen Mercedes, der heißt 170H. Und das Besondere an dem ist, der hat auch seinen Motor hinten. H heißt wie Hintermotor. Das war also ein Cabrio und es war auch ein Auto von 1935. Eins der ersten Autos mit einer Heizung innen drin. Ja? Mit einer Heizung innen drin. Und der Ingenieur muss sich wohl gesagt haben, happy wife, happy life. Ne? Ja, da muss es schön warm drin sein. Und dann ist es gut. Aber hat diese Türen hier, ne? Ja? Sehen Sie den Spitznamen von diesen Türen? Suicide Doors heißen sie, ja? Ja, Selbstmördertüren. Ja. Weil damals, als man wir haben auch eine Feuerwache, wo die Kinder immer versuchen, die Glocke zu läuten. Und nach dem 50. Mal geht sie immer noch. Ja? Also, das heißt Suicide Door, weil wenn die Tür während der Fahrt, die haben noch keine Sicherung gehabt, die haben die Tür aufgemacht, dann war erst die Tür weg. Und dann ist auch der Passagier draußen gewesen, weil da gab es noch keine Gurte. Ja? Hören Sie? Das war noch richtig, richtig. Ja, der hat sie mit 10 Straßenkilometer angefahren, da waren ihre Beine weg. Ne? Ja? Und hier sieht man auch schön, das Original Mercedes ist Symbol. Ja? Ja. Ja? Wissen Sie, warum Mercedes dieses Symbol gewählt hat? Als die Firma gegründet wurde, wollten die Daimlers, dass ihre Motoren in die 3 Elemente eingebaut werden. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Ja? Also in Autos, in Schiffe und in Flugzeuge. Ja? Wir haben ein Schiff hier, zum Beispiel der Seenotrettungskreuzer. Der hat einen Maybach-Motor drin. Wir haben ein ME 109 da drüben stehen, die einen Mercedes-Motor drin hat. Ja? Und von daher ist bei diesem schönen Auto, das ist der Originalstern, der hat auch noch keinen Preis aufgenommen. Ja? Er hat einen Ballon hinter sich hergezogen.
Das ist wirklich außergewöhnlich am Technikmuseum hier in Speyer. Wenn man durch die Reihen durchgeht, man kriegt überall akustische Eindrücke und bewegt sich trotzdem zwischen alten und neuen Feuerwehrautos, alten und neuen Limousinen, Kleinbussen, Rennautos, Kinderkarussells. Und das nächste ist hier jetzt eine Lokomotive, Bahndirektion Frankfurt am Main, Dampflokomotive logischerweise. Welcher Typ es ist, das werden wir dann gleich feststellen. Muss ich allerdings nach vorne gehen, weil Typbezeichnungen hängen ja immer ganz vorne. Es ist eine Blockbaureihe 55. Und hier, das ist so was Ähnliches wie ein Krokodil aus der Schweiz, eine Elektrolok. Wahnsinnig alt schon, aber funktioniert teilweise natürlich noch. Hier eine Schnellzuglok, Baureihe 03, Baujahr 1933, 1980 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde. Leergewicht, da merkt man die Gigantomanie der Dampfloks, 123 Tonnen.
Die haben diese ganzen Vorlagen, diese Gussvorlagen, das haben die alles ohne Computer gemacht. Und wenn man sich vorstellt, dieser ganze Druck geht nur über einen Zylinder, macht nur diese eine Bewegung. Ja, das ist so, als wenn Sie Fahrrad fahren und treten die Pedale runter. So, jetzt ist die Frage, wie kommt die Pedale wieder hoch, wenn Sie nur ein Bein haben? Weil die zwei Seiten sind ja nicht miteinander gekuppelt. Ne? So, und die haben das eigentlich ganz einfach gelöst, dieses Problem. Und zwar hiermit. Sehen Sie dieses Gewicht hier? Das ist die sogenannte Schwungmasse, ne? Oder Gegengewicht. Ja? Ja, also wenn die Pedale praktisch unten war, dann war das Gewicht oben und durch die Schwerkraft ist das Gewicht runtergefallen, hat die Pedale wieder hochgeholt. Ja, und so ist es dann passiert. Ja. Also die sind alle drei miteinander verbunden. Hier ist die Bremse. Hier unten ist ein kleines Rohr, sehen Sie das? Das Rohr, durch das Rohr konnten die Sand rauslassen. Zum Bremsen oder um die Traktion zu erhöhen. Ja. Mal gucken, und die funktioniert sogar auch noch. Wenn man sich mal so einen alten Western in Erinnerung holt, die sind immer so losgefahren, kennst du nur der Wind, immer so schnell.
Hier hinten dran noch eine Baureihe 95. Das, was wir eben gehört haben, war der Sound der 03098. Schnellzuglok von Borsig, gebaut auch 1933.
Das sieht ja eher kurios aus.
Ja, das ist auch kurios. Das ist mir bis Tote lässt. Das ist eigentlich das ist die sogenannte Unnützmaschine. Ja? Die bewegt sich zwar und macht Krach und macht Lärm. Aber sie produziert nichts oder man kriegt nichts raus. Das ist so wie manchmal so in, ja. Also wir haben auch ganz viele verschiedene U-Boote in Speyer. Ja. Wir haben ja das U9 hier, wo man reingehen kann. Und hier sehen Sie, hier haben wir auch nochmal drei verschiedene. Und das hier, das ist dieses Ein-Mann-U-Boot. Das war so am Ende vom Zweiten Weltkrieg, wo sie dann nochmal versucht haben, hier alles in die Waagschale zu schmeißen und zu gucken, dass sie hier vielleicht doch irgendwie gewinnen. Und da haben sie so einen armen Soldaten da reingesetzt und haben die unten haben versucht, da noch irgendwelche Schiffe untergehen zu lassen. Ja. Aber das waren mehr oder weniger, waren es immer Kamikaze-Missionen. Ja. Weil die sind meistens nicht wiedergekommen. Ja. Ja, also das ist genauso die anderen zwei Dinge. Ja.
Es ist schon ein ziemlicher Wahnsinn, Technik. Man schwingt und springt von einem technischen Sensationsmodell historischer Art zum anderen. Hier ein LKW, der, ich glaube, eher so für Justiztransportzwecke benutzt wurde. Eine Feuerwehrlimousine. Also, hier haben wir früher gesagt, der Brandmeister, und das ist ein 300D von 1958 und hat immerhin 160 PS. Ein sensationelles Gerät und das Ding sieht auch toll aus.
Sein Privathaus sich einbauen lassen. Ja? Ja, der hat für diese Orgel hat er damals $22.000 bezahlt. Und ich glaube, der Transport nach Amerika war wahrscheinlich teurer wie diese $22.000. Ja? Die hat 2.500 Pfeifen. Ne? Ja? Und manchmal bei Firmenführungen sagen die Leute dann, so viel haben wir bei uns in der Firma auch. Ja? Okay, ja.
Tja, von CD, aber trotzdem sensationell. Sieht auch super aus. Welte Philharmonieorgel. Und das Ganze 1916 gebaut. Bei den Automobilen geht es auch kräftig durcheinander. Hier ein Lotus, daneben dran ein Lamborghini und gleich hinten dran alter MG Cabrio und logischerweise Ford Capri. Also eine wirklich wilde und abstruse Mischung. Allerdings hochattraktiv. Ich glaube, jeder Automobilfan und Oldtimer-Fan wird sich alle 10 Finger danach schlecken, hier in Speyer einmal für eine Nacht im Museum eingesperrt zu sein. Weil man wird wahrscheinlich Tage brauchen als Fan von technischen Errungenschaften, wenn man sich das alles genau aus der Nähe anschauen will.
Diese ME 109 hat zum Beispiel einen Mercedes-Motor drin. Und Sie sehen diesen riesen Propeller. Dieser Torque, diese Kraft von diesen 1000 PS, von diesem Motor, ist so stark, dass die beim Starten gar nicht Vollgas geben durften, weil dieser Torque war stärker als die Maschine. Ja. Ja, da hat sich die Maschine beim Starten, die ist einfach abrupt umgekippt. Ja? Ja? Also wer jemals mit dem Microsoft Flugsimulator geflogen ist zum Beispiel, da gibt es die auch, ja? Ja, der weiß, von was ich rede, weil manchmal musst du 20 Mal versuchen, bis du mit dem Ding in die Luft kommst. Ja? Ja, weil es ist wirklich nicht einfach gewesen.
Das haben die nachsimuliert an dem Flugsimulator.
Ja, das haben die nachsimuliert. Also du musst voll Querruder geben und voll Seitenruder, damit du einigermaßen gerade bleibst und kannst wirklich nur ganz leicht Gas geben, bis du in der Luft bist. Wenn du in der Luft bist, alles gut, Fahrwerk rein und Gas und tschüss. Ja? Also sehen, wir haben so viele Sachen hier. Und das war jetzt die unschöne Orgel. Wir gucken uns jetzt die schöne Orgel an.
Ein heller Wahnsinn. ME, ich gucke jetzt gerade noch mal den Typ der Maschine, die man kaum in die Luft bekommt. Eine Messerschmitt Bf 109 G4 von 1942. Leistung 1475 PS und der Motor von Daimler-Benz. Spannweite 9,92 Meter. Ein Jagdflugzeug aus der Nazi-Zeit und dem Zweiten Weltkrieg.
Bei uns ist ein Alpha-Jet, ne? Drüben hängt eine Mirage. Also da oben ist zum Beispiel das Flugzeug vom Roten Baron, vom Richthofen. Ja? Und also so viele Sachen, aber wir gucken uns jetzt, bevor wir rausgehen aus der Halle, gucken wir uns diese Orgel noch an. Ja,
ja, das macht den Reiz aus. Neben hier diverser 300er SL mit Flügeltüren und das Ganze als 300 SL Cabrio. Baujahr 1957 bis 63. Sechszylindermaschine, 215 PS. Das sind die Dinge, wo man heute in der Zeit der Elektromobilität dann manchmal doch noch mal feuchte Augen kriegt und sagt, ach, irgendwie schon ganz schön.
Wollte ich Ihnen, bevor wir jetzt rausgehen, wir gehen dann wirklich da jetzt da raus und dann laufen wir da mal kurz rum und dann gehen wir in die Raumfahrthalle rüber. Aber diese Orgel, vielleicht haben wir Glück und es läuft sogar, ist der Final Countdown, ja. Diese Orgel spielt live. Diese Orgel ist von 1922. Diese Orgel wird wie alle anderen Orgeln auch, wenn sie automatisch laufen, durch eine Papierrolle gesteuert. Und was hier einmalig ist, da wird nicht nur die Musik gesteuert, sondern auch diese Puppen hier vorne, die bewegen sich. Und auch diese zwei, sie hier und er hier, die machen den Takt. Aber richtig zum Lied. Ja, richtig perfekt zum Lied. Und es ist einfach eine wunderschöne Orgel, diese Mortier-Orgel. Ja. Die wurde umfangreich gewartet und restauriert nochmal vor einem guten Jahr. Und dann haben sie auch neue Musik gemacht dafür. Und deswegen kann es auch sein, da läuft es nach so My Way, ne? Oder auch The Final Countdown. The Final Countdown ist das super Lied. Ja? Das ist, mal gucken, was jetzt kommt. Weil das kann man nicht steuern. Das sind so 10 Lieder, die hintereinander laufen. Mal gucken, ob es kommt. Das Diddle-Di-Di. Komm, bitte, bitte. Schade. Aus Belgien.
Und so gibt es im Technikmuseum in Speyer noch unglaublich viel zu sehen, zu hören, anzuschauen. Die Raumfahrthalle wartet jetzt noch auf uns. Und wenn Sie selber Erfahrungen machen müssen, zum Beispiel hier vor einem Rolls-Royce Phantom 1 von 1926 zu stehen. Der hat erstaunlicherweise nur 108 PS, allerdings 1922, oder das Phantom 1 ebenfalls 1929 als Cabrio-Version. Ach ja, Emily prangte damals schon, und die Autos, die Karosserien sind und waren einfach schön. Tja, und wenn man dann hier rausschaut auf den Hof, prangt einem als erstes Mal ein Rettungsschiff, der Rettungskreuzer John T. Esberger von der Deutschen Gesellschaft für Rettungsschiffbrüchiger, also die berühmten SAR-Dampfer, und das ist auch beeindruckend. Und zwischendrin halt das eine oder andere an Hubschraubern, und da haben wir hier viermotoriges Transportflugzeug, weiß ich, ob das eine Transall ist oder irgendwas anderes. Es ist schlicht und einfach toll, was hier im Lauf der Jahre zusammengetragen wurde.
Nein, es ist keine Transall, die da im Hof steht. Die würde den Gigantomaßstäben auch gar nicht gerecht.
Das ist der Antonov 22, die erzähle ich gleich was drüber. Da gehen wir jetzt unten drunter, damit wir hier im Schatten sind. Im trockenen Schatten sind, ja. Weltgrößte propellergetriebene Transportflugzeug der Welt. Ja? Und ein so ein Triebwerk hat 15.000 PS. Und dieses Flugzeug ist wirklich das einzige große Teil, was Sie hier im Museum sehen, was wirklich nach Speyer geflogen ist und hier gelandet ist. Also der Flugplatz ist genau hinter diesem Hangar 10. Da ist der Flugplatz. Damals war die Landebahn noch ein bisschen kürzer. Und damals war das auch nicht so einfach, dass sie gekommen ist. Weil am Anfang haben die Russen gesagt, wir können nicht kommen. Weil die haben die Landebahn gesehen, die müssen aufsetzen und haben nur den Teil, bis sie zum Stehen kommen. Und unterhalb dieses Einflugsektors muss so eine Zone sein, wo sicher ist. Und da war ein Punkt, der war 2 Meter zu weit oben. Wenn Sie sich mal umdrehen so, und mal hinter den orangen Schirm gucken, dann sehen Sie diese Gebäude da hinten, ja? Und die rechte Kante von diesem weißen Gebäude, die war 2 Meter zu weit oben. Und da haben die gesagt, oh, da kommen, ich kann nicht kommen, da geht kaputt, und wenn der hier absackt und so. Und so, was haben die gemacht? Haben dieses Gebäude teilweise abgebaut, haben diese Terrasse gebaut, haben diesen Punkt 15 Meter nach hinten gemacht. Und da haben die Russen gesagt, okay, jetzt können wir kommen. Aber an dem Tag, als sie dann wirklich gekommen sind, kam der Wind von der anderen Seite und sie musste vom Rhein her anfliegen. Ja? Also es war dann Money for Nothing oder so. Ja? Aber das können Sie alles sich mal anschauen. Auf YouTube kann man Videos sich angucken. Ja? Geben Sie einfach mal Antonov und Speyer ein. Also wie gesagt, dieses Flugzeug konnte über 100 Tonnen transportieren. Das war der erste Großraumflugzeug, was es damals gab. Und die Firma Antonov war ja in Kiew gewesen. Ja? Also da gibt es in der ARD-Mediathek einen ganz tollen Beitrag. Ja? Wenn Sie in die ARD-Mediathek gehen und geben einfach mal AN225 ein, dann sieht man über diese Antonov 225 und auch über dieses Flugzeug. Und wenn man das mal mit der Antonov 225 vergleicht, die ja die Russen am zweiten Tag im Ukraine-Krieg zerstört haben, das weltgrößte Flugzeug, dann hat die hier eine Spannweite von über 70 Meter und die Antonov 225 von 88 Meter. Die Antonov 225 hat ja 3 Strahltriebwerke auf jeder Tragfläche gehabt. Die hat 3 Reihen an Hauptfahrwerken. Die Antonov 225 hat 7 gehabt. Die haben alle Flugzeuge ausgeflogen, auch die Antonov 125, die nur 2 Triebwerke hat pro Tragfläche und 5 Hauptfahrwerke hat, die haben sie ausgeflogen, nur die Mirja nicht. Leider, jetzt ist sie kaputt und es gibt nur ein Ding davon.
Es ist nicht nur Sonntag in Speyer, es ist auch Regentag am Rhein. Trotzdem, ein Blick auf eine der Hauptsensationen muss auch im Nassen sein. Schirm etwas auf die Seite, damit der Kamera- und Augenblick frei ist.
Von hier sehen Sie jetzt super schön diese linke Tragfläche von unserer 747. Ja? Sie sehen, da ist auch wie so ein Käfig. Sie können also rausgehen auf die linke Tragfläche. Und es ist ganz einmalig auf der Welt, dass man hier also in 20 Meter Höhe auf so eine Tragfläche gehen kann von so einer ausgestellten 747. Sie können also das gesamte Flugzeug durchgehen, Sie können in den Gepäckraum unten reingehen, ja. Sie können ins erste Stock praktisch hochgehen, Sie können die erste Klasse sich angucken, Sie können ins Cockpit reingucken und wenn es jetzt nicht nass wäre, können Sie sogar runterrutschen. Aber wenn es regnet, ist diese Rutsche immer geschlossen. Ganz kurz noch, bevor wir wieder reingehen, über uns ist ein ehemaliges Regierungsflugzeug der ehemaligen DDR. Sie sehen auf der Tragfläche hier Hammer, Zirkel und Ehre. Ehre sind die Bauern, Zirkel sind die Gelehrten und Hammer sind die Arbeiter. So, und das war ein ehemaliges Regierungsflugzeug, genau. So, und da steht sogar eine russische Limousine drin. Das ist eine Antonov 26, da ist auch noch ein kleiner Schlafbereich vorne, da liegt sogar noch eine Puppe, da ist ein Bild vom Erich Honecker oben drüber. Hinten ist die Klappe, die konnten also die Klappe aufmachen, konnten das Auto rausfahren.
Sensationell, ein Jumbo in 20 Meter Höhe im Startwinkel, auch wenn sie nicht mehr abheben kann. Alle Podcast-HörerInnen bitte auf jeden Fall mal nach den Fotos auf der Reiseradio-Website schauen. Größentechnisch sehr interessant und direkt daneben aufgestellt eine historische Vickers Viscount, ebenfalls von der Lufthansa.
Dass die zwei Flugzeuge hier haben genau die gleiche Fluglage, ja. Auch wieder so 3 Grad, kurz nach dem Start. Erste kleine Kurve, das ist die sogenannte Yankee Mike. Die hat 1 Euro gekostet. Dem Museum, aber es hat über 1 Million gekostet, sagt man, um sie da hochzukriegen. Weil was früher noch nie jemand gemacht hat, hat noch nie jemand die Tragflächen einer 747 entfernt mit der Intention, sie wieder zusammenzubauen. Normalerweise fliegen die mit so einem Ding nach Amerika auf den Schrottplatz, bauen aus, was nicht nied- und nagelfest ist und dann wird sie irgendwann zerstört. Ja? Es ist ja die sogenannte Yankee Mike, sehen Sie ja hier die Bezeichnung, die YM. Und es gibt mittlerweile auch wieder eine Yankee Mike, also Alpha Bravo Yankee Mike. Das ist eine 747-800, die fliegt auch immer mal wieder hier über Speyer drüber weg. Das ist ganz toll, da hoch zu gehen und runter zu rutschen, aber dafür muss es offen sein.
Jetzt die höheren Sphären. Auf geht's in die Weltraumhalle.
Was Sie hier sehen, ist das Vostok-Modul. Das Vostok-Modul ist das Modul, mit dem der Russe Juri Gagarin 1961 zum ersten Mal ins Weltall geflogen ist. Der hat 90 Minuten nichts anderes zu tun gehabt, als zu warten auf den Moment, bis ihm jemand sagt, jetzt zieh den Hebel. Weil der hat auf dem Schleudersitz gesessen. Der hat sich rausschießen müssen, weil die konnten an dieses Modul keinen Bremsschirm dran bauen. Also der hat auf einem Schleudersitz gesessen und an diesem Schleudersitz, da war der Bremsschirm drin, also der Fallschirm dran, mit dem er dann runtergegangen ist. Ja. Da ist dann in 5000 Meter Höhe oder so, hat er sich rausgeschossen. Ja, das ist ja nicht hoch. Der Felix Baumgärtner ist in 42 Kilometer Höhe, ist da runtergesprungen, ja, der Verrückte. Wo wir hier drin sind, das ist Europas größte Raumfahrtausstellung. Die ist auch logisch aufgebaut. Hier unten haben wir Gemini. Also es war alles, was hier Gemini und Mercury, das ist alles, was vor Apollo war. Ja? hier unten in dem unteren Teil. Ja. Hier oben im oberen Stockwerk ist alles, was die Apollo-Missionen waren. Dann sind alle Missionen der Amerikaner sind dokumentiert. Und was Sie hier auf den Bildern sehen, diese ganzen Astronauten, alle Astronauten, die hier drauf sind, die waren alle hier und haben unterschrieben. Vor 4 Wochen waren 4 Stück hier, die STS-99 geflogen sind. Ja.
Adaptile.
Genau, ja. Die haben die Erde neu vermessen, ja. Die haben die Höhenprofile vermessen, ja. So, also, wenn Sie sich mal umdrehen, hier oben haben wir ein maßstabsgetreues Modell der ISS. Und damit Sie mal sehen, wie groß dieses Teil ist, ja. Dieses Modul, was Sie hier sehen, mit diesen 4 Würfeln da dran, ja. Das ist hier unten das ESA-Columbus-Modul, was Sie hier in Originalgröße sehen. Und man sieht, die ISS ist im Moment über dem südchinesischen Meer. Da auf diesem Bildschirm, hier rechts, sehen Sie, der ist zwar gerade im Dunkeln, aber man sieht so ein bisschen Punkte, ja. So, und diese Punkte, das sind Gewitter. Man sieht hier auf dieser Karte hier links, da sieht man einmal die Fluglinie. Und da steht es auch gleich wieder, hier sehen Sie, Lightning Strikes steht da. Also da sind auch Gewitter unten drunter. Das ist jetzt der Original-Stream, den man von der ISS sich angucken kann. Der Livestream, ja. Der ist öffentlich zugänglich. Bevor wir in die Mondecke gehen, ganz kurz zu Buran. Also die Buran ist ein Original, das ist kein Nachbau, das ist kein Fake. Das ist eine russische Space Shuttle, aber ein Space Shuttle, was niemals im Weltall war. Die Russen waren da einfach 18 Jahre hinter den Amerikanern. Manche sagen, die haben so lange gebraucht, um die Pläne zu übersetzen. Ja? Aber Sie sehen, da hinten sind 4 Triebwerke dran, 2 hier, 2 auf der anderen Seite. Weil dieses Flugzeug, sagen wir mal, dieses Space Shuttle, hat 25 Flüge gemacht. Weil wenn so ein Space Shuttle im Weltall ist, keine Luft, hat es eine Geschwindigkeit von ungefähr Mach 22. Dann muss sie durch die Erdatmosphäre durch, dann kommt die Reibung, dann kommt die Hitze. Dafür braucht sie das Hitzeschutzschild. Das Hitzeschutzschild, die schwarzen Kacheln können bis zu 1800 Grad, die weißen bis zu 1300 Grad aushalten. Weil diese Hitze ist höher wie der Schmelzpunkt vom Aluminium. Deswegen haben die Amis eine verloren, weil ein kleines Loch in der Tragfläche war und die Hitze konnte rein. Die geht durch die Erdatmosphäre durch und was macht sie dann? Sie ist nur noch ein Segelflugzeug. Die hat keinen Sprit. So ein normales Flugzeug hat einen Landeanflug von 3 Grad. Die sind in einem Landeanflug von 22 Grad runtergegangen. Ja, weil die mussten immer ihre mehr als 300 Knoten Geschwindigkeit halten. Die konnten nicht sagen, oh komm, gib mal Gas. Wir brauchen noch 5 Meilen bis zum nächsten Flugplatz. Die haben, wie gesagt, erst über dem Flugplatz haben die erst abgebremst. Die haben auch in 100 Fuß Höhe erst das Fahrwerk ausgefahren. Mit diesem Teil haben die 25 Flüge gemacht. Die konnten damit von einem ganz normalen Flugplatz starten in Russland. Die Amis haben das anders gemacht. Die Amis haben die auf eine 747 drauf, ja, James Bond, Moonraker. Und dann sind die da hochgeflogen, haben die ausgeklinkt und dann sind die gelandet. Als Ende der 80er Jahre die UdSSR auseinandergebrochen ist, Gorbatschow, Deutsche Mauer ist gefallen, gab es kein Geld mehr für das ganze Programm. Die ganzen Burans waren am Boden. Dann hat so ein Russe im Ende der 90er Jahre gesagt, komm, ich mach mal Geld und bring die Buran nach Sydney zu den Olympischen Spielen und stell sie da aus. Hat er gemacht, aber hat es unterschätzt, hat keine Asche mehr gehabt, um weiterzufahren oder nach Hause zu fahren. Dann sind so ein paar Jungs aus Singapur gekommen, die haben die Buran übernommen, haben gesagt, wir machen eine Welttournee. Ja, sind bis nach Bahrain gekommen. Die Hauptstadt Manama war so eine Königszeremonie, ausgestellt, auch kein Geld mehr gehabt. Und dann stand die Buran auseinandergebaut im Hafen von Manama und dann hat das Museum davon Wind bekommen, hey, da steht ein Space Shuttle. Und dann hat es aber 5 Jahre gedauert, bis alles in trockenen Tüchern war, bis das Museum dann die Buran gehabt hat und haben sie dann hierher gebracht und haben sie dann nach Rotterdam, über den Rhein auch wieder nach Speyer gebracht. Und die haben sogar was Besonderes gemacht. Die haben 3 Schiffe nebeneinander gemacht, haben die Tragflächen draufgestellt, dass es aussieht, als wenn sie zusammengebaut wäre auf dem Rhein. Ja. So.
Bisschen Mondstein muss dann auch noch sein. Inzwischen drin hier ganz moderne Errungenschaften. Ein Hightech Unimog Showcar, Baujahr 2011. Sieht super klasse aus. Jetzt sind wir relativ dicht am Mondstein.
Und hat ihn dann gekriegt. Der hat ihn auch im Flugzeug selbst transportiert. Er hat also eine Sondergenehmigung gehabt. und hat er in der Hand, in der Tasche gehabt. Und dieser Mondstein ist Apollo 15, hat die abgemacht, ja.
Von Apollo 15 nach 18 Uhr ist es nicht weit. Das Museum schließt seine Türen, auch wenn wir vielleicht mal knapp ein Drittel gesehen haben. Wiederkommen ist also Pflicht und der Ausflug ins zweite Museum nach Sinsheim gehört dann zwangsläufig auch dazu. Dank an Michael Baumgart, wenn ihr mal nach Speyer kommt, richtet einen Gruß aus. War eine klasse Führung trotz der Zeithitze. Wer es richtig macht, plant am besten einen ganzen Tag ein. Oder gleich ein ganzes Wochenende, denn Speyer hat noch mehr zu bieten. Das zumindest hat mir Jörg Dörr, der Leiter von Speyer Tourismus, gesagt und mir auch ein paar Gesprächsminuten geschenkt. Deshalb gibt's im nächsten Reiseradio-Podcast auch noch reichlich Tipps für die Stadt rund um den Kaiserdom, die Stadt, den Voi und überhaupt. Denkt an Website-Abo und Abonnement des Podcasts, wahlweise bei Google, Apple, Spotify, Amazon und einigen mehr. Kostet nichts, aber bringt viel, ist eben recherchierter Reisejournalismus. Schönen Dank.